Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ein Bildband über das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und dann auch noch von einem Modefotografen. Wird das dem Gedenken an den Holocaust gerecht? Das ist ein Thema in dieser Sendung, außerdem eine 30-stündige Theaterperformance in Düsseldorf und eine Ausstellung, die die verbotenen Seiten der sozialistischen Diktatur in Prag zeigt. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Abend. Den sogenannten westlichen Gesellschaften wird gerne vorgeworfen, den Tod aus ihrem Alltag und ihrem Bewusstsein vollständig verbannt zu haben. Dabei, da gibt es eine lange Kontinuität im abendländischen Denken seit Platon, ist jeder Mensch von Geburt an auf den Tod ausgerichtet. Vielleicht ist das im Kapitalismus ja die größte aller Kränkungen. Der Komponist Aribert Reimann hat in seiner letzten Oper L'Invisible den Tod zum zentralen Thema gemacht. Sie basiert auf drei Stücken des Symbolisten Schriftstellers Maurice Maeterlinck, die in der Oper miteinander verflochten werden. Ziemlich genau ein Jahr nach Aribert Reimanns Tod hat nun die Oper Frankfurt L'Invisible neu inszeniert. Unser Kritiker Uwe Friedrich hat sich das gestern angeschaut. Uwe, ich ahne, wer L'Invisible, dieser Unsichtbare ist, klär uns mal auf.
Das ist in der Tat der Tod, der in allen drei im Grunde recht kurzen Stücken, die gesamte Oper dauert nur 1,5 Stunden, der in diesen drei kurzen Stücken sich bemerkbar macht. Im ersten L'Intruse erkennt nur oder spürt nur der blinde Großvater, dass die Frau sterben wird in Kürze. Intérieur kommt auf. Auch der Tod vor und vor allem in La Mort de Tintagile, da ist er ja schon im Titel erwähnt. Dieser Tintagile ist ein kleiner Junge und die Großmutter lockt ihn in ihr Schloss, um ihn zu töten. Da kann man sofort an Debussys Pelléas et Mélisande denken und in diese Richtung geht sowohl die Stimmung des Abends als auch interessanterweise die Musik von Aribert Reimann.
Daniela Löffner gab damit ja gestern in Frankfurt ihr Operndebüt. Sie kommt eigentlich vom Schauspiel. Was macht sie aus Reimanns Unsichtbarem?
Sie lässt dem den symbolistischen Zauber und das Geheimnis. Es wird eigentlich sehr wenig erklärt. Es wird auch relativ wenig gezeigt. Am ehesten noch im ersten Teil, L'Intruse, da sehen wir die tafelnde Familie, während die Frau am Bühnenrand stirbt. Für Intérieur und La Mort de Tintagile hat der Bühnenbildner Fabian Wendling quasi Inseln gebaut, wie riesige Grassoden, die aus dem Bühnenhimmel herunterschweben und die haben ganz lange Wurzeln. Also wie ausgerissene Grasplacken in groß sieht es aus und diese Wurzeln sind dann auch das Schloss der Großmutter. Da verstecken sich diese drei merkwürdigen Gestalten, die den Sohn umbringen wollen, die den kleinen Tintagile umbringen wollen. Das Ganze bleibt sehr atmosphärisch, hat wenig Konkretes, was ich für eine absolute Stärke dieses Abends halte, dass eben nicht erklärt wird, nicht etwa was ganz schrecklich wäre, ein personifizierter Tod, womöglich noch mit Sense, da durch die Kulissen käme. Alles überhaupt nicht. Es bleibt sehr schwebend und doch sehr nah am Gehalt des Stücks.
Ja, das ist ja auch mal ganz angenehm, wenn nicht alles ausgedeutet wird. Die musikalische Leitung hatte Titus Engel, der ist Spezialist für zeitgenössische Musik. Und hatte die Musiker und die Musik gut im Griff?
Unbedingt. In jedem Moment macht er das sehr klar, wie dieser ungeheuer struktur- und formbewusste Aribert Reimann das komponiert hat, wie Motive, vielleicht auch Klangfarbenmotive, auch harmonische Motive auftauchen. Das Wichtige bei dieser Musik ist ja, dass die Ausführenden sozusagen die Muster und die Struktur erkennen, ihnen das vielleicht auch jemand erklärt. Damit ist das Frankfurter Opern- und Museumsorchester ja nicht alle Tage beschäftigt. Das funktioniert wunderbar. Die herausragende, in einem großartigen Ensemble ist für mich die herausragende Sängerin Irina Simmes als Ygraine in La Mort de Tintagile, die Reimanns Art der Koloraturen so verinnerlicht hat, dass es ganz natürlich klingt. Und sie hören wir jetzt. Irina Simmes in einem kleinen Ausschnitt. Auch die anderen sind ganz großartig.
Also noch ganz kurz, Uwe, das ist ein Tipp für dir, von dir, sollte man reingehen.
Unbedingt, und es zeigt sich mal wieder, wie wichtig es ist, solche Opern wieder aufzuführen. Ich war auch bei der Uraufführung und das war jetzt ein noch viel stärkerer Eindruck, wie Titus Engel diese Musik zum Leben erweckt hat.
Uwe Friedrich über die Oper L'Invisible von Aribert Reimann, neu inszeniert von Daniela Löffner in Frankfurt. Mit 1,5 Stunden Aufführungsdauer ist das ja eine recht kurze Oper. Nichts jedenfalls gegen Wagnersches Musiktheater und schon gar nichts gegen das postantike Theaterfest, um das es jetzt geht. Thesmophoria. 30 Stunden dauert die Aufführung im Forum Freies Theater in Düsseldorf. Die antike Vorlage zog sich sogar über 3 Tage. Ein Fest mit Ritualen, Prozessionen, Tänzen und Speisen zu Ehren der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter. Männer waren ausgeschlossen, was daran gelegen haben könnte, dass ein Mann, nämlich Hades, die Tochter der Demeter in die Unterwelt entführt hat. Dorothea Markus hat ihre Zahnbürste eingepackt und sich auf die 30-stündige Theaterperformance Thesmophoria in Düsseldorf eingelassen.
Zuerst gibt es im FFT Düsseldorf etwas zu essen. An einer großen Tafel im Foyer bekommen wir Linsensuppe mit Granatapfelkernen. Denn Granatapfelkerne waren es ja auch, die Kone, die geraubte Tochter der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter, in der Unterwelt zu essen bekam. Woraufhin sie dort bleiben musste und zur Herrscherin der Unterwelt wurde, von Hades nach der Hochzeit Persephone genannt. Ihre arme Mutter dagegen irrte weiter herum, um sie zu suchen, und stellt in der Version des Keinkollektivs schließlich ein Ultimatum. Wenn nicht die Tochter zurückkommt, wird sie die Erde verdorren lassen. Auch die Zuschauer sind nach dem Essen nun wohl gezwungen, die nächsten 2 Tage im Theater zu verbringen. Zum Glück können sie dabei wenigstens auf Sitzkissen liegen. Die syrische Schauspielerin Amal Omran spielt Demeter. Ganz in Schwarz gekleidet umrundet sie die Tafel im Foyer, trägt einen Olivenbaum im Arm, setzt sich zu uns und erzählt uns den Mythos in ihren Worten nach, nimmt das antike Mutterleid tief in sich hinein. Rund 24 Stunden später wird die Schauspielerin einzelne Zuschauerinnen in den Glaskasten in der Mitte der Bühne einladen, um uns ein persönliches Geheimnis anzuvertrauen. Mit Mitte 30 wurde ihr von einer Ärztin ungefragt die Gebärmutter entfernt. Seitdem hat die Kinderlosigkeit ihr Schicksal bestimmt.
She took everything inside my belly, without even asking my permission.
Immerzu ziehen sich die Themen Mutterliebe und Frauenleid als Leitmotiv durch dieses 30-stündige Theaterereignis. Immerzu vermischen sich Privates und Künstlerisches. Nachempfunden ist es einer kaum erforschten 3-tägigen antiken Theaterfeier nur für Frauen. Monatelang hat das Keinkollektiv von Mirjam Schmuck und Fabian Lettow den Mysterien von Eleusis nachgeforscht, jenen Weiheriten, die auf dem Demeter-Mythos beruhen. Ausgetragen wurden sie bei einer Höhle auf den Peloponnes, rund 30 Kilometer von Athen entfernt. Angeblich der Zugang zur Unterwelt, aus dem Persephone dann eben doch noch manchmal wiederkehren konnte.
Zur Verzweiflung heutiger Historiker, die sich ein solch gut gewahrtes Geheimnis über 3000 Jahre hinweg nicht zu erklären vermögen. Und als das leise Lachen, Kichern, Murmeln vieler Stimmen die nächtliche Stille von Eleusis erfüllt, wie ein zarter und zugleich wilder Gesang, der Persephone von den Toten herauszurufen anhebt.
Ein Gemeinschaftserlebnis ist nun auch diese extreme Theaterperformance geworden, die an vielen Stellen die Zuschauer zum Mitmachen, Mitsprechen, ekstatischen Mittanzen, Mitessen auffordert.
Eure Aufgabe ist es, aus diesen 36 Kissen die Karte zusammenzubauen.
Einen nächtlichen Film mit Popcorn gibt es, der etwas von der Athenreise des Ensembles erzählt. Dann, kurz vor dem Einschlafen, erinnern wir uns gemeinsam an Wiegenlieder aus der Kindheit. Doch immer wieder wird die entspannte Seminaratmosphäre auch wieder von kraftvoller Kunst gesprengt.
In Knechtschaft zwingt man mich, Ergraute, fort von der Heimat.
Spricht hier etwa die Schauspielerin Bianca Künzel den Monolog der Hekabe aus Euripides Troerinnen. Dazu liefern die Gastkünstlerinnen aus Südafrika, Kamerun, dem Iran oder Frankreich grandiose Konzert- oder Performance-Einlagen. Hier etwa die überwältigende Crossover-Künstlerin Annelisa Sturman aus Südafrika. Der Der nächste Morgen. Wir haben uns aus Sitzkissen Schlafecken gebaut, Frühstück gegessen und Yoga praktiziert, ist dann dem gemeinsamen Lernen gewidmet. In Sorgeschulen erklärt etwa das weibliche DJ-Kollektiv Get Over It, wie das eher männlich geprägte Auflegen in Clubs funktioniert. Bis dann in den letzten 10 Performance-Stunden die triumphale Umdeutung der Geschichte erfolgt, eine Utopie entworfen wird. Von Frauen, die ihren Dienst an der gewaltvollen Penetration verweigern und zum feministischen Aufbruch auffordern. Let's go on time. Großartig ist das, inspirierend besonders. Ein Kunstereignis stärkend wie ein Wellnesswochenende. Eine Feier der Gemeinschaft, ein Rausch der Musik. Eine Gegenerzählung, die alle Sinne erfasst und ein Geschenk ist für alle, die sich darauf eingelassen haben.
Antike Rituale als 30-stündige Theaterperformance, der Dorothea Markus über Thesmophoria in Düsseldorf. Was im Vernichtungslager Auschwitz wirklich geschehen ist, jenseits der Zahlen von mehr als 1 Million vergaster Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, das bleibt unbegreiflich, trotz der Zeugnisse, die Inhaftierte wie Tadeusz Borowski der Nachwelt hinterlassen haben. Heute ist Auschwitz ein Ort des Erinnerns an den Holocaust. Seit der Eröffnung 1947 haben mehr als 25 Millionen Menschen die Gedenkstätte besucht. Mit dem Aussterben der Zeitzeugen einerseits und neuen digitalen Formen des Erinnerns andererseits stellt sich aber zunehmend die Frage, ob das Monströse des Ortes überhaupt noch fassbar ist. Der Steidel Verlag hat 80 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers einen ungewöhnlichen Versuch der Dokumentation unternommen und den Fotografen Jürgen Teller engagiert, der vor allem als Modefotograf bekannt ist. Zusammen mit dem Vizepräsidenten des Internationalen Auschwitz-Komitees Christoph Häubner ist er nach Auschwitz gereist. Entstanden ist ein visueller Atlas, wie es der Verlag nennt. Linda Schildbach war bei der Präsentation des Buches und hat mit Jürgen Teller gesprochen.
Ich war natürlich auch sehr nervös, bevor ich da hingefahren bin, wie ich das jetzt mache und ob da überhaupt was zu machen ist. Weil man denkt, man kennt ja alles schon. Und ich wollte auf jeden Fall kein so ein Coffee-Table-Buch machen mit irgendwelchem Glanz.
4 Nächte und 3 Tage verbringt Jürgen Teller im Dezember in Auschwitz, Birkenau und der ansässigen Jugendbegegnungsstätte. Gemeinsam mit Christoph Häubner, dem Vizepräsidenten des Internationalen Auschwitz-Komitees, und seinem Verleger Gerhard Steidel geht er durch die Überreste der deutschen Todesfabrik. Teller fängt mit der Kamera alles ein, was er sieht. Seinen Besuch von Anfang bis Ende. So beginnt das Buch nicht etwa mit dem Tor »Arbeit macht frei« oder einer Großaufnahme des KZs, sondern mit seinem Blick aus dem Fenster der Begegnungsstätte auf eine kahle Trauerweide.
Ich fand auch wichtig, dass du fast erdrückt wirst von dieser ganzen Menge von Fotos. Das sind 820 Fotos und ich habe mir natürlich was dabei gedacht. Ne? Wenn du dieses Buch oder diese Ausstellung anschaust, du kriegst fast mehr mit, als wenn du selber dort bist. Weil du wirklich gezwungen bist, nochmal drauf zu schauen und nochmal drauf zu schauen und dir Gedanken zu machen.
Auschwitz im Hier und Heute zu dokumentieren, sei nötig gewesen, sagt Verleger Gerhard Steidel. Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund Christoph Häubner, beide leisteten in den 70er Jahren Freiwilligenarbeit in Auschwitz, habe er festgestellt,
dass die Bildbände zu dem Komplex Auschwitz-Birkenau, aber auch anderen Gedenkstätten eigentlich nicht mehr in die Zeit passen. Die Fotos sind vor zig Jahren aufgenommen worden. Und da haben wir nachgedacht, mit wem man eigentlich ein neues Auschwitz-Birkenau-Fotobuch machen kann.
Die Idee, jemanden aus einem anderen Bereich als der klassischen Dokumentarfotografie zu nehmen, kam durch einen Blick in die Vergangenheit. Die Befreiung des KZ Buchenwalds fotografierte Lee Miller. Und bevor sie Kriegsfotografin wurde, arbeitete Miller im Bereich der Mode. Steidel?
Diese Foto habe ich mir auch mal angesehen in einem Archiv in Toronto und dann war ich mir sicher, dass das mit Jürgen Teller sehr gut funktioniert, weil ich ihn auch als einen politisch interessierten Menschen kenne.
Jürgen Teller hatte freie Hand. Gesetzt wurde nur die Jahreszeit. Auschwitz sollte im Winter fotografiert werden, wenn das Sonnenlicht kühl ist. Im Kunsthaus Göttingen sind die rund 800 Bilder auf 3 Etagen und Augenhöhe gehängt. Ganz dem Buch in Format und Anordnung folgend. Es ist, als würde man durch die Ausstellung das Buch betreten und wiederum Auschwitz durch Tellers Augen sehen. Die Gleise, Baracken, Wachtürme und Zäune, Details wie Rohre und Düsen in den Gaskammern, kleine Botschaften von KZ-Häftlingen auf Ziegelsteinen geritzt oder auch Abdrücke, die Menschen an den Türen der Einzelhaftzellen hinterlassen haben.
Und es ist alles so so aschgrau. Diese Farbe, ja, das war wahnsinnig deprimierend.
Jürgen Teller setzt nicht in Szene. Er dokumentiert auch die Natur und moderne Details wie Rauchmelder, Busse, Postkarten, Besuchergruppen. Und plötzlich fällt einem beim bekannten gusseisernen Schriftzug Arbeit macht frei auf. Das B steht auf dem Kopf. Die Häftlinge, die das Zeichen anfertigen mussten, hinterließen so ein Zeichen des Widerstandes und der Warnung an Neuankömmlinge.
Hier sieht man es ja, ne? Dieses Arbeit, wo das B rumgedreht ist.
Die Welt der Opfer und Täter festzuhalten, geht keineswegs spurlos am Fotografen vorbei. Auch in der Ausstellung nicht. Etwa über ein Dutzend Fotos zeigen das Buch der Namen, eine 2 Meter hohe und 14 Meter lange Skulptur, in der die Namen und Daten von 4 Millionen jüdischen Opfern der Shoah aufgelistet sind.
Da sind unheimlich viele Teller ermordet worden. Habe ich hier totale Gänsehaut bekommen. Also es war wirklich, das ganze Erlebnis war wirklich, it kind of changed my life, being there and working on this project.
Sagt Jürgen Teller, der in London lebt. Auschwitz sehen tut in der Seele weh. Dass seine Fotografien das transportieren, ist die Kunst Jürgen Tellers. Typisch ist auch das letzte Foto. Ein grünes Auto, das Essen liefert und vor dem KZ parkt. Typisch Teller. Realistisch und unkonventionell. Auschwitz im Hier und Jetzt.
Linda Schildbach über den visuellen Atlas Auschwitz-Birkenau von Fotograf Jürgen Teller, erschienen im Steidel Verlag. Der Sozialismus mit menschlichem Antlitz war eine Utopie, die mit der Niederschlagung des Prager Frühlings, der Reformbewegung in der Diktatur der CSSR 1968 brutal beendet wurde. Die Fotografin Libuše Jazov-Jakova hat das Menschliche in der Diktatur trotzdem gesucht. Mit ihrer Kamera bildete sie das Leben der Nachtschwärmer, Außenseiter, Arbeiterin und LGBTQ-Community ab. Aber erst seit wenigen Jahren wird das Werk von Jazov-Jakova war international gewürdigt. Zurzeit läuft eine Dokumentation über sie im Kino und in Berlin werden ihre Bilder in einer Ausstellung gezeigt. Unsere Korrespondentin Marianne Alweis hat Libuše Jazov-Jakova in Prag getroffen.
Tag.
Jung und alt tummeln sich in der großen Ausstellungshalle der Prager Nationalgalerie. Alle sind gekommen, um Libuše Jazov-Jakova zu sehen, mit ihr anzustoßen und sich den Katalog der umfassenden Retrospektive signieren zu lassen. Die Schlange geht fast bis zum Eingang. Die Ehrlichkeit und das Rohe der Fotografien faszinierten alle Generationen, meint die Kuratorin Lucie Černá. Libuše fotografiert, was sie lebt. Wenn sie mit den Arbeitern in der Fabrik gearbeitet hat, hat sie sie natürlich fotografiert. Wenn sie in die Kneipe gegangen ist, hat sie den Weg zur Kneipe fotografiert. Das Leben in der Kneipe und den Weg aus der Kneipe. Und das Wichtigste dabei ist, dass man wirklich das Gefühl hat, Teil der Geschichte zu sein. Geschichten hat die 72-jährige Autodidaktin viele zu erzählen. Schon mit 16 wollte sie Fotografin werden. Studieren durfte die Tochter von Regimekritikern jedoch nicht. In der sozialistischen Tschechoslowakei dokumentierte die Pragerin die verborgene Welt der Arbeiter, der Roma, der vietnamesischen Minderheit und der LGBTQ-Plus-Szene. Dazwischen immer wieder sich selbst. Die Berliner Ausstellung T-Club, Just Like in Paradise, zeigt ihre Bilder aus einem legendären queeren Club in Prag.
Oase, so ein kleines Raum, wo relative Freiheit und Freude herrschte. Lange, lange Zeit wusste ich nicht, dass diese Dokumentation wirklich einmalig ist, dass im ganzen Ostblock Mitteleuropa keine andere wesentliche Dokumentation von diesem LGBT-Leben existiert. Oder bisher ist es nicht bekannt.
Die New York Times verglich die Tschechin daher mit der amerikanischen Fotografin Nan Goldin und ihrer schonungslos offenen Dokumentation des queeren Lebens in den USA. In den 1980er Jahren verließ Jazov-Jakova ihre Heimat. Dank einer Scheinehe gelangte sie nach West-Berlin.
Das war meine Entscheidung. Ich wollte einfach etwas Schwierigeres versuchen. Ich wollte etwas Neues lernen. Und Leben hier war für mich wirklich sehr komfortabel eigentlich. Ja. Obwohl es war diese graurige Zeit von Realsozialismus. Ich habe ein blödes Job als Putzfrau. Ich wollte keine Karriere bilden. Ich wollte keine Wohnung von dem Regime haben. Ich wollte von dem Regime nichts. Und deswegen hatte ich relative Freiheit.
Diese Freiheit in der Unfreiheit gab die Fotografin 1985 auf für das Unbekannte. 5 Jahre lebte sie in Berlin-Kreuzberg im Bergmann-Kiez. Anfangs ohne Geld, Freunde und Deutschkenntnisse. Unterbrochen durch längere Aufenthalte in Japan, wo sie sich in Tokio als Modefotografin etablierte. Trotz ihres überraschenden Ruhms kehrte sie lieber in prekäre Verhältnisse nach Berlin zurück. Einer Ausstellung über diese Zeit gab sie den Titel Schwarze Jahre.
Es war unheimlich wichtig für mich. Diese Periode war formativ. Es war schwierig. Es war etwas völlig anders, als ich kannte aus der Tschechoslowakei. Ich kam da mit einem Plan, wirklich Tagebücher führen und alles dokumentieren, schriftlich und fotografisch. Und ich habe das wirklich jeden Tag gemacht, was ich lebe, wo ich wohne, was ich sehe. Und ja, ich hoffe, eines Tages kommt ein Buch von Berlin zum Welt.
Bis dahin hat Libosche Jartsowjakowa noch viel zu tun. In den Kinos ist gerade ein Dokumentarfilm über sie zu sehen. Noch bin ich nicht, wer ich sein möchte. Sie hat Ausstellungen in Tschechien, Deutschland und Schweden. Im Juni steht eine Residenz in New York an. Danach wäre Zeit für Berlin.
Marianne Allweis über die tschechische Fotografin Libosche Jartsowjakowa. In den Kulturmeldungen erinnert Enne Seidel zuerst an eine verstorbene Schriftstellerin.
Sie war eine wichtige Stimme der österreichischen Gegenwartsliteratur, die Schriftstellerin Barbara Frischmuth, die gestern im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Geboren wurde Frischmuth im Salzkammergut, in einem malerisch gelegenen Kurort am Altausseer See. Später lebte und arbeitete sie in verschiedenen Ländern, unter anderem in der Türkei und in Ungarn. Sie sprach mehrere Fremdsprachen und arbeitete als Übersetzerin. Andere Kulturen spielten auch in Frischmuths Literatur eine große Rolle, genauso wie das Wesen der Sprache und die Natur. Bekannt wurde die Autorin mit Romanen wie »Die Klosterschule« oder »Kai und die Liebe zu den Modellen«. Daneben schrieb sie Gedichte, Erzählungen, Essays und Hörspiele. Ende der 90er Jahre zog die mehrfach preisgekrönte Schriftstellerin zurück in ihren Geburtsort in Österreich und damit in eine Region, die nicht nur sie selbst inspiriert habe.
Der Ort hat offensichtlich schon so eine gewisse Ausstrahlung und irgendjemand hat mal gesagt, der Altausseer See wäre eigentlich ein Loch voll mit Tinte, mit der dann eben so und so viele Autoren geschrieben haben.
Barbara Frischmuth über ihre Heimat im Salzkammergut, in der sie irgendwann auch das Gärtnern für sich entdeckt hat. Sie war davon überzeugt, dass der Mensch im Einklang mit der Natur leben müsse und das spiegle sich auch in ihren Werken wider, schreibt Barbara Frischmuths Verlag zu ihrem Tod. Auch der Titel ihres letzten Buchs, das erst vor ein paar Wochen erschienen ist, erinnert an ihre Liebe zur Natur. Es heißt »Die Schönheit der Tag- und Nachtfalter«. Gestorben ist auch der französische Filmregisseur und Drehbuchautor Yves Boisset. Ab den 70er Jahren wurde er vor allem mit Kriminal- und Agentenfilmen bekannt, in denen er auch aktuelle politische Themen aufgegriffen hat, wie zum Beispiel Rassismus und Frankreichs Umgang mit dem Algerienkrieg. Einer seiner bekanntesten Filme war Monsieur Dupont von 1974, der auf der Berlinale mit einem silbernen Bären ausgezeichnet wurde. Yves Boisset wurde 86 Jahre alt. Die USA galten lange als attraktiv für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt. Seit Donald Trumps Angriffen auf die Wissenschaftsfreiheit hat sich das geändert. 3 Wissenschaftler der Yale University haben jetzt angekündigt, die USA zu verlassen, darunter der bekannte Historiker Timothy Snyder. Er und seine Frau Marcy Shaw sowie der Philosoph und Faschismusforscher Jason Stanley wollen nach Kanada auswandern. Im Interview mit Zeit Online sagte Stanley, was man derzeit in den USA erlebe, sei Faschismus. Auslöser für seine Entscheidung sei Trumps Umgang mit der Columbia University in New York gewesen. Die US-Regierung hatte die Freigabe von Fördermitteln an die Bedingung geknüpft, dass die Uni ihre Richtlinien für Proteste und ihre Sicherheitsregeln überarbeitet. Die Columbia University hatte daraufhin eingewilligt. Philosoph Jason Stanley nennt das feige.
Das waren die Kulturmeldungen mit Enne Seidel. Die rechtsnationale französische Politikerin Marine Le Pen darf in den nächsten 5 Jahren kein öffentliches Amt bekleiden. Mehr dazu in den Informationen am Abend. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Anja Reinhardt.